In diesen Tagen keimt ein Streit und keimt eine Kontroverse auf in der katholischen Kirche in Deutschland, die so immens ist, dass ich mich dazu veranlasst fühle, ein paar Gedanken dazu zu bringen. Ich bin persönlich betroffen und schockiert über die Schärfe des Tonfalls, wie zwei sich gegeneinander überstehenden Lager, nämlich von sogenannten Liberalen und sogenannten Konservativen, sich gegenseitig letztendlich verdammen. Zunächst als allgemeine Rahmengabe. Ich glaube, dass wir im letzten Jahr in der katholischen Welt und auch gerade in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, sowas erlebt haben, was ich als Erschütterungen bezeichnet habe. Und Erschütterungen können eine Chance, eine Einladung Gottes sein zu einer tiefgreifenden Umkehr, aber sie können auch zu einer weiteren Zerstörung beitragen, wenn diese notwendigen Zeichen zur Umkehr nicht angenommen und in rechter Weise gedeutet werden. Und schon vor über einem Jahr wurde uns hier im Gebetshaus Augsburg relativ wichtig zu formulieren, dass wir glauben, dass diese Erschütterungen zunehmen werden und dass die Zeiten von es kann einfach nur so bleiben und es geht einfach so weiter, wie es ist, auch für die Volkskirchen in Deutschland und in Europa grundlegend vorbei sind. Dass sich sehr, sehr neue Fragen stellen, die nach ganz neuen Antworten suchen. Nun, seither ist relativ viel passiert, angefangen von dem Missbrauchsskandal in der Kirche über jetzt die aktuelle, sehr, sehr, sehr hochgekochte Debatte um die Abschaffung des sogenannten Pflichtzölibates. Ich bin persönlich sehr, sehr erschrocken über den Tonfall auf beiden Seiten. Nun zunächst, ich sag gleich mal eine Sache vorneweg. Ich persönlich bin mir absolut nicht sicher, ob es sinnvoll oder nicht sinnvoll wäre, den Zölibat für, also den verpflichtenden Zölibat für katholische Priester abzuschaffen oder aufrechtzuerhalten. Ich glaube, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, die man genau durchdenken müsste. Ich persönlich habe da überhaupt keine so genaue Meinung überhaupt zu dem Thema. Aber als Beobachter der Art und Weise, wie diese Diskussion geführt wird, habe ich doch ein paar Anmerkungen dazu. Mir fallen einige Sachen auf. Erstmal, ich habe das große Glück, relativ viel in unterschiedlichen kirchlichen Kreisen unterwegs zu sein und rumzukommen. Zum einen auch außerhalb der katholischen Welt, aber innerhalb der katholischen Welt. Ich habe selber an einem Lehrstuhl eines jener Professoren promoviert und gearbeitet, der jetzt einer der eher bekannteren Unterzeichner dieses Memorandums von Bischöfen ist, auf das ich nachher gleich zu sprechen kommen werde. Und ich kenne etliche von diesen Jungs, die das geschrieben haben, also Leute, die man eher dann eben der progressiven oder liberalen Ecke zurechnen würde, persönlich. Manche davon durch eine ganze Reihe von Begegnungen. Ich kenne auch persönlich aus dem, sagen wir mal, eher katholischen Episkopat, von katholischen Bischöfen oder aus katholischen Theologen ebenfalls Leute persönlich und mir fallen allgemein einige eigenartige Sachen auf. Zum einen fällt mir auf, dass ich im konservativen Milieu, also bei Leuten, die eher sagen, die Kirche müsste sich stark zurückbesinnen auf das, wie sie auch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war, oder Leute, für die so Begriffe wie Ökumene und so eher tendenziell mit Glaubensabfall in Verbindung stehen, Leute, die kritisch gegenüber sind der historisch-kritischen Exegese oder überhaupt vieler modernerer, neuerer Theologie. Solche Leute sind häufig eher die Frömmeren. Ne? Also ich nehme allgemein wahr, dass so das ganze Lager, auch von charismatischer Erneuerung zum Beispiel, von neueren geistlichen Bewegungen, also Leute, denen ein geistliches Thema ein Anliegen ist, sich häufig stärker im konservativen Lager versammelt haben in den letzten 10 bis 20 Jahren. Ich will dazu sagen, das ist keine Notwendigkeit. Also ich weiß nicht, warum das so passiert ist, aber es ist offensichtlich so passiert. Gleichzeitig, was ich merke im eher liberalen Lager oder so, merke ich oft in Leuten eine Form von persönlichem Umgang miteinander, von Menschlichkeit, der im konservativen Lager manchmal fehlt. Also ich habe selber wirklich sehr, sehr, sehr tolle Leute kennengelernt, wo ich sagen würde, ich bin theologisch da nicht immer in allem einer Meinung, aber Leute, die mehr Leitungskompetenz haben, mehr Teamfähigkeit, mehr Bereitschaft, sich hinterfragen zu lassen, als viele andere Leute im eher konservativen Lager. Nun, was soll das heißen? Stell dir eine Schlacht vor, wo sich Tausende von Soldaten gegenseitig bekriegen und gegenseitig abschlachten, um einen strategisch überhaupt nicht so wichtigen Punkt. Also eigentlich eine total schreckliche Vorstellung. Es sterben Hunderte oder Tausende von Leuten in Schützengräben auf beiden Seiten, obwohl für das Ende des Krieges der Ausgang dieser einen Schlacht gar nicht so entscheidend ist, weil in echt die ganz entscheidende Brücke oder der entscheidende Gebirgspass oder die entscheidende Stadt, die entscheidenden Ölquellen, was auch immer, ganz woanders liegen. Was wäre das für eine Kriegssituation? Es wäre eine Kriegssituation, in der ein Dritter, also ein Feind, der weder das eine noch das andere Lager verkörpert, die anderen beiden Armeen aufreibt, dadurch, dass er sie letztendlich in einen Hinterhalt gelockt hat, um dann unbesehen von den Augen aller anderen den entscheidenden Angriff auf ein ganz anderes Ziel zu fahren. Ich glaube, dass das relativ gut die Situation der Kirche und ich vermute, dass es nicht nur der katholischen, sondern auch jetzt in Deutschland zum Beispiel der evangelischen Großkirche widerspiegelt. Meine persönliche Meinung ist, dass sich liberal und konservativ beide aus jeweils hehren Motiven, also beide aus jeweils eigentlich guten Anliegen heraus, um Dinge streiten, die den Lärm und die Aggressivität, mit der um sie gestritten wird, nicht wert sind. Was meine ich damit? Ich glaube, dass die Frage, ob Pflichtzölibat für katholische Priester, ob das gut ist oder nicht, ich glaube, dass das eine Frage ist, über die man reden kann und reden sollte und es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich glaube, dass eine Abschaffung des Zölibates im Wesentlichen gar nichts ändern würde, nichts massiv Großes ändern würde. Es ist nicht so, dass die Kirchenkrise in Deutschland überwunden wäre, es ist erst recht nicht so, dass das Reich Gottes auf einmal ausbrechen würde, es ist auch nicht so, dass die Kirchen automatisch deswegen wieder voller würden. Nun, ich glaube ehrlich gesagt, dass man wirklich drüber nachdenken muss, ob die Schärfe, mit der Zölibatsbefürworter ihn befürworten und ihn, nämlich den Zölibat, verteidigen gegen solche, die ihn hinterfragen, ich glaube, dass diese Schärfe selber mal überprüft werden sollte. Also ich nehme mit einem gewissen Entsetzen wahr, wie Leute aus dem konservativen Lager Dinge wie den Zölibat verteidigen, als ginge es um die Grundfesten des Glaubens. Und das ist der Zölibat nicht. Die Grundfesten unseres Glaubens ist das Bekenntnis des dreifaltigen Gottes. Das ist im Wesentlichen das Bekenntnis zu Jesus Christus, zu dem, was er getan hat, dem Bekenntnis zu dem Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Das ist das entscheidende Bekenntnis. Und sowas wie der Zölibat kommt an der Wichtigkeitsstufe nicht mal auf Nummer 2, auch nicht auf Nummer 3, sondern auf Nummer, ich weiß nicht wie viel, aber es ist erstaunlich, dass jemand wie zum Beispiel Kardinal Brandmüller einem CDU-Politiker vorwerfen kann, dass er selber Christus relativiert oder Christus nicht ernst nimmt oder verspottet oder was auch immer, wenn er den Zölibat hinterfragt. Da muss ich sagen, da finde ich das Kräfteverhältnis nicht ausgewogen. Gleichwohl auf der anderen Seite, der liberalen Seite, zu sagen, nur weil wir den Zölibat haben und nur weil wir zu wenig Mitbeteiligung von Laien haben bei Diskussionen, deswegen ist die Kirchenkrise da, das ist absolut sicherlich genauso falsch. Das Problem ist, dass manche oder nicht nur manche, extrem viele im liberalen Lager oder überhaupt viele, viele Katholiken, auch viele solche, die schon ausgetreten sind, so erbost und frustriert sind über den Mangel an Mitspracherecht, über den Mangel an Diskussionsmöglichkeit, dass sie in eine ablehnende Haltung der Kirche als Ganze gekommen sind. Und das ist einerseits bedauerlich und andererseits auch teilweise verstehbar. Wir haben tatsächlich eine Kultur von Schweigen, eine Unkultur von Kommunikation oder eine Kultur von fehlender Kommunikation in der Kirche und das ist überaus bedauerlich. Also selbst wenn man sagen würde, wir haben wirklich ganz starke Gründe, den Zölibat aufrechtzuerhalten und es ist ganz wichtig, dann wäre das trotzdem noch kein Blankoschein, dann zu sagen Und deswegen darf nicht drüber, es darf trotzdem nicht drüber diskutiert werden. Es dürfen nicht offen darüber Debatten geführt werden. Und zwar eben nicht, eben nicht nur an theologischen Hochstühlen, sondern auch zwischen Bischöfen und Theologen und Laien und dem Papst. Das ist tatsächlich ein sehr berechtigtes Anliegen von der liberalen Seite. Nun, eine Sache, also die ich mit großem, mit Trauer wahrnehme, ist tatsächlich der Hass, die Hexenjagd, mit der zum Beispiel auf Internetforen wie Cut.net oder Kreuz.net oder ähnlichen Medien Cut.tube die sogenannten bösen Liberalen gejagt werden, als wären sie der Teufel selber. Das Problem ist, wenn wir jetzt einfach Zustände in der Kirche wieder hätten wie vor 50 Jahren oder selbst wenn wir Latein wieder einführen würden oder wenn alle jetzt ganz papsttreu auf einmal wären, allein dadurch wäre die Kirche noch überhaupt nicht von innen heraus erneuert. So, das zeigt aber, wie sehr diese beiden aufeinander einschießenden Armeen tatsächlich beide um einen strategischen Punkt kämpfen, der überhaupt nicht wirklich kriegsentscheidend ist. Denn was mir auffällt ist, in der Debatte geht es die ganze Zeit nur um Strukturreformen. Also es geht um die Frage wie, wer darf wo mitreden, wer darf wo nicht mitreden, wer darf zu was geweiht werden und wer nicht, wie werden welche Ämter besetzt und was muss man dafür an Voraussetzungen haben. Und all diese Fragen sind tatsächlich Fragen, die letztendlich auf ein politisches Kirchenbild hinweisen. Das bedeutet, wenn die Struktur irgendwie richtig ist, dann wird der Inhalt schon auch stimmen. Das Problem ist tatsächlich, Strukturen sind nicht unwichtig und muss möglich sein, über sie zu diskutieren. Aber deutlich wichtiger als die Strukturen ist der tatsächliche Kern der ganzen Sache, ist der Inhalt. Und wenn wir eine Kirche haben, die überwiegend von Menschen bevölkert ist, die Jesus nicht persönlich kennen, die keine persönliche Entscheidung zur Nachfolge Jesu Christi getroffen haben, die keine Erfahrung mit ihm gemacht haben, und überwiegend solche Leute in verantwortungsvolle Posten stehen, nur weil sie studiert haben, dann haben wir ein Problem, das keineswegs dadurch beseitigt wird, dass wir sagen, man muss jetzt auch nicht mehr zölibatär leben, um in so einen verantwortungsvollen Posten zu kommen. Das kann überhaupt nicht das Kriterium sein. Und das bringt mich an den Punkt, der mir sehr, sehr viel Sorge bereitet. Ich möchte in der nächsten Zeit das auch noch ausführlicher thematisieren, auch wenn es sehr kirchenpolitisch dann wird und nicht unbedingt so alltagstauglich. Aber was ich mit großer Sorge wahrnehme, ist, dass diese 144 oder mittlerweile sind es wohl schon über 160 katholische Professoren aus Deutschland, wie gesagt, von denen ich einige persönlich kenne und einige auch wirklich persönlich wertschätze, von denen ich sagen würde, dass es menschlich sehr, sehr, sehr gute Menschen sind und auch gute Wissenschaftler sind. Was mich sehr besorgt ist, dass sie nicht da stehen bleiben zu sagen, wir wollen gerne über den Zölibat diskutieren oder wir finden es wichtig, über die Zukunftsfähigkeit des pastoralen Modells von Pfarrgemeinden mit 12.000 Mitgliedern oder sowas zu sprechen. Das sind sehr berechtigte Themen, sondern dass eine deutliche umfassendere Hinterfragung von anderen Dingen stattfindet, nämlich solchen Dingen, die nicht wie der Zölibat historisch gewachsen sind, sondern deutlich, deutlich stärker als normatives Prinzip in der Schrift verankert sind. Also ich möchte dazu sagen, der Zölibat kann sich natürlich auf biblische Vorbilder berufen und dass er eine Berechtigung hat, steht völlig außer Frage. Was allerdings aus dem Neuen Testament nicht so eindeutig hervorgeht, ist, dass ein geweihter Amtsträger oder ein Amtsträger, der einer Gemeinde vorstehen kann, notwendigerweise ehelos leben müsste. Das ist eine Tradition, die sich in der Kirche herausentwickelt hat, die sicherlich sehr, sehr viele gute Gründe hinter sich hat, gute theologische Argumente, aber jedenfalls nicht eindeutig aus dem Neuen Testament schon hervorgeht. Dagegen eindeutig aus dem Neuen Testament geht meines Erachtens hervor und aus der Schrift überhaupt die biblische Aufstellung des Menschen, die biblische Grundstruktur des menschlichen Lebens in Familie, in Mann und Frau und Kinder. Gott, der sich selber offenbart, der selber dreifaltig ist, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, der zum Gottesebenbild Mensch und zwar als Mann und Frau erschafft, ihnen den Auftrag gibt, fruchtbar zu sein, sich zu vermehren. Das ist der Anfang der Schöpfungsoffenbarung Gottes. Und es zieht sich durch, wie Jesus den Wert und zwar die Unauflöslichkeit der Ehe betont und wie schließlich sogar das Liebesverhältnis zwischen Mann und Frau, die Unauflöslichkeit der Ehe, zum höchsten Bild überhaupt der Beziehung zwischen Christus und seiner Kirche und letztendlich Christus und seinem wiederhergestellten Volk Gottes bei der Wiederkunft Jesu wird, all das lässt die Ehe, lässt das Verhältnis von Mann und Frau zueinander im schönsten und hellsten und heiligsten Licht erstrahlen. Mich bedrückt es sehr, dass Theologen, die erstmal nur schreiben, wir wollen über den Zölibat diskutieren, dann auch sagen, so Dinge wie das Zusammenleben Gleichgeschlechtlicher fallen unter die Kategorie moralischen Rigorismus, also wo praktisch gesagt wird, wir brauchen ein Evangelium der Befreiung und keins der Strenge, denn auch Jesus oder das Christliche überhaupt hat mit Befreiung zu tun und nicht mit Sklaverei. Das ist natürlich wahr, doch Jesus macht es völlig klar und das Neue Testament spricht deutlich davon, dass die Sklaverei der Sünde ist und dass Jesus uns nicht frei macht im Sinne von, jeder ist frei, seinen eigenen Lebensstil selber zu leben, sondern vielmehr, dass gesagt wird, jeder lebt ja schon so, wie er will. Wie Jesaja sagt, wir gingen alle, jeder seinen eigenen Weg, waren wie verlorene Schafe, die rumliefen. Doch dann kam eben Jesus, den Paulus im Neuen Testament mit dieser Stelle auch zitiert, und wurden von Jesus versammelt zu einer Herde. Der Punkt ist wirklich sehr wichtig und wie gesagt, ich möchte das noch einmal näher vertiefen. Die Nachfolge Jesu Christi ist nicht ein Leben nach gewissen Prinzipien, die sich im jeden Jahrhundert neu formieren müssen oder so. So nach dem Motto, es gibt ein paar christliche Grundideen und alle paar hundert Jahre oder alle paar Jahrzehnte muss sich das neu inkulturieren und wenn wir heute in der modernen Gesellschaft einfach einen anderen Umgang mit Sexualität haben als vor ein paar hundert Jahren, dann bedeutet das auch, dass unsere christliche Rede von alledem sich verändern müsse. Dem ist nicht so. Die Nachfolge Jesu Christi ist die Nachfolge einer tatsächlichen historischen Person. Gott ist tatsächlich Mensch geworden in einer realen geschichtlichen Person. Und Christsein heißt, dieser Person nachzufolgen. Und das hat sehr, sehr, sehr konkrete Auswirkungen auf das eigene Leben. Ich möchte ausdrücklich davor warnen, vor einer Tendenz, die jetzt schon in der Kirche ist und die größer werden wird, quer durch die großen Konfessionen und auch dann die kleinen Konfessionen und Freikirchen hindurch. Und es ist die Tendenz zu sagen, das Evangelium, das ganze Evangelium, so wie es heute ist, so wie es seit 2000 Jahren von Christen und der Kirche treu übermittelt wurde und an dem festgehalten wurde, dass sich nicht jedes Jahrhundert neu erfunden hat, dieses Evangelium muss angepasst werden dem jetzigen Empfinden der Menschen. Und alles, was da nicht reinpasst, das müssen wir wegschneiden. Ich glaube, dass hier eins der fundamentalsten Probleme ist, nicht im Zölibat. Eines der fundamentalsten Probleme ist einfach die Frage, sind wir noch Hörer des Wortes Gottes? Kann das Wort Gottes noch an uns herankommen mit seiner absoluten Kraft, mit seinem absoluten Anspruch? Stehen wir unter dem Wort Gottes und hören es? Oder können wir beliebig, so wie es uns heute in den Kram passt, praktisch das Wort so oder so auslegen, so oder so anpassen? Worauf will ich raus, liebe Freunde? Ich möchte euch, möchte uns alle warnen davor, sich vorschnell in irgendein Lager zwängen zu lassen. Auch warnen davor, Leute schnell zu verurteilen. Wie schon gesagt, ich glaube, dass beide Parteien in diesem unseligen Zwist aus unterschiedlichen, aber in der Regel sehr lauteren Motiven handeln. Ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die wirklich Jesus Christus lieben und dem Fortkommen seines Reiches dienen wollen, wenn sie sagen, wir glauben, dass es besser ist, dass es keinen Zölibat gibt. Und ebenso gibt es Leute, die genau in dem zölibatär gelebten Priestertum, in den damit verbundenen Sakramenten, so viel Authentisches von Jesus erlebt haben, dass eine Preisgabe, zum Beispiel des verpflichtenden Zölibates für Priester, für sie absolut ein schreckliches Signal wäre und absolut schlimm wäre. Wie gesagt, ich maß mir nicht an und ich glaube, die Frage ist auch komplex zu entscheiden, was da genau das Richtige wäre. Ich sage nur, womit uns nicht geholfen ist, ist mit einer Bunkermentalität, in der wir zum Beispiel sagen, ach ja, diese ganzen liberalen Ketzer, die mögen ja alle nur den Papst nicht und die sind alle nur, damit ist uns nicht geholfen. Es ist tatsächlich an der Zeit, dass wir über Probleme reden und dass wir drüber reden, das bedeutet, dass Es kann unmöglich, es kann dauerhaft nicht der Zustand sein, dass 0,1% des Kirchenvolkes, und zwar nur Männer, und zwar nur zölibatäre Männer, die Theologie studiert haben, mitreden dürfen und entscheiden dürfen. Es ist per se ein Zustand, der nicht für die Ewigkeit funktionieren wird. Und die Kirche hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder geändert. Und ich glaube nicht, dass man vorschnell das Argument bringen kann. Jesus hat gesagt, auf diesem Feld will ich die Kirche bauen und die Mächte der Finsternis werden sie nicht überwinden. Und deswegen wird der Herr seine Kirche schon nicht im Stich lassen. Und irgendwoher werden auf einmal wieder neue Priester kommen und es wird wieder bergauf gehen. Ich glaube nicht ohne weiteres, dass es automatisch immer wieder bergauf gehen wird. Und ich glaube nicht automatisch, dass Gottes unverbrüchliche Treue zu seinem Volk, auf die wir uns immer stellen können, automatisch heißt, dass er, wenn wir uns weigern, notwendige Umkehrschritte zu vollziehen, uns auch immer und für immer von den Konsequenzen dieser falschen Entscheidungen bewahren wird. Dem glaube ich nicht so. Die Geschichte des Volkes Israel zeichnet da ein sehr, sehr anderes Bild. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, wachsam an uns selber zu fragen, Herr, was ist es, was wir beitragen können? Unsere Feinde sind nie Menschen, sind nie die anderen Bösen, weder die verstockten, papsttreuen, konservativen, angeblich verstockten, ja, oder die angeblich nur mit Steinen schmeißenden, liberalen, Ungläubigen und sowas. Wenn man genauer hinschaut, sind die Demarkationslinien, sind die Grenzverläufe zwischen Gut und Böse deutlich schwieriger zu finden, als wir meinen. Ich empfehle wirklich in dieser kirchlichen Lage Gebet, wirklich den Herrn selber zu fragen, Herr, was möchtest du? Und ich empfehle ein aufmerksames Lesen der Heiligen Schrift und des Neuen Testamentes. Hier finden wir die Quellen offen, aus denen die Kirche sich erneuern muss. Und es geht ganz klar, es geht eindeutig um die Frage, wird Jesus Christus, und zwar der ganze Jesus Christus der Schrift und der Tradition, plausibel, glaubwürdig, verstehbar gepredigt. Und wo er gepredigt wird, entscheiden sich Menschen freiwillig dazu, diesem Jesus nachzufolgen mit all den Konsequenzen für ihr Leben. Und wo das passiert, gewinnt Reich Gottes Gestalt im persönlichen Leben, in der Familie, in Gruppen, die sich bilden und in Gemeinden. Und von solchen Gemeinden und von solchen Gruppen wird immer automatisch Strahlkraft ausgehen. So, und ausgehend von so einem Gedanke müssten Fragen lauten, wie kann eine Kirche mutig vorangehen, Abschied zu nehmen von manchem Altgewordenen, manchen Liebgewonnenen, was aber nicht wirklich Reich Gottes war, sondern was eine Menschensatzung war, eine menschliche Tradition war. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist an den menschlichen Traditionen. Es das heißt schlicht und ergreifend nur, dass die Kirche der Raum ist, der Ort ist, wo Menschen Gott begegnen sollen. Das ist die ganze Geschichte von Kirche. Und was dem dient, ist wunderbar. Und was dem nicht dient, darf mit allem Recht und allem Würden unter Einfluss des Heiligen Geistes und in einem gut geführten Gespräch hinterfragt und neu geprüft werden. Prüft alles und behaltet das Gute. Ich glaube, dass diese Erschütterungen in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche, weitergehen werden. Ich habe den Eindruck, dass eine Verwässerung von Lehre, auch eine Preisgabe von zentralen Glaubensinhalten, so von dem Absolutheitsanspruch Jesu Christi, von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, vom Stellenwert der Heiligen Schrift, solche Dinge. Ich erwarte, dass die weiter angefochten werden. Das ganze Thema Sexualmoral, Homosexualität haben wir sowieso schon erlebt, wie stark das zum Thema wird. Ich glaube, dass all das weitergehen wird. Ich glaube auch, dass Erschütterungen von außen auf die Kirche noch stärker werden. Ich erwarte große Probleme aus dem Bereich Kirchensteuer und Finanzen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch noch starke innerkirchliche Erschütterungen weitergeben wird und dass diese Frage immer radikaler gestellt wird. Kirche und an uns selber genauso. Wir haben kein Recht, auf irgendjemanden mit dem Finger zu zeigen. Kirche oder einzelner Christ, lässt du dich neu bekehren zu Jesus? Lässt du dich aus all deinen Wegen, aus all dem, was du getan hast, aus deinen Projekten zurückrufen in die Einfachheit der Nachfolge Jesu Christi mit allen Konsequenzen? Das wäre die Chance, die das Ganze birgt. Ich für meinen Teil möchte in dieser Situation einfach beten um Besonnenheit, um Klugheit, um Weisheit. Ich glaube, dass Jesus seine Kirche liebt, dass er treu bleibt. dass er ihr treu bleibt, aber dass sich auch einiges zu ihrem Besseren verändern wird. Ich lade euch ein, mit mir zu beten für diesen ganzen Prozess. Gottes Segen euch. Ciao.